Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Bei den Regionalwahlen in Polen haben die Wähler die PiS von Jarosław Kaczyński landesweit zur stärksten Kraft gemacht. Wir sprechen gleich über die Folgen mit unserem Warschau-Korrespondenten, berichten über die schwierige Rekrutierung von Soldaten in der Ukraine und porträtieren einen Deutschen, der die rote Festung Florenz bezwingen und dort Bürgermeister werden will. Vom Amtsbonus profitieren wollte die frühere PiS-Regierung in Polen, als sie die Regionalwahlen um ein halbes Jahr in den April 2024 verschoben hat. Nach einem Sieg bei den Parlamentswahlen würde sie mit Rückenwind auch in den Kommunen besser abschneiden. So lautete das Kalkül der Nationalkonservativen im vergangenen Jahr. Doch nach dem Sieg der oppositionellen Bürgerplattform bei den Parlamentswahlen im Oktober war dieser Plan Makulatur. Seit gut 5 Monaten regiert Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau. Die PiS landete in der Opposition. Ihr Chef Jarosław Kaczyński konnte sich gestern trotzdem über das Abschneiden seiner Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen freuen. Die PiS erreichte mit knapp 34% landesweit gesehen Platz 1.
Dieses Ergebnis zeigt, heute würden wir in den Parlamentswahlen vielleicht deutlich besser abschneiden, vielleicht könnten wir sogar an die Macht kommen. Wir müssen jetzt vor allem die Europawahlen gewinnen und uns dann auf die Präsidentschaftswahlen vorbereiten und dann kommen die Parlamentswahlen.
PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński gestern am Wahlabend. In Warschau bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Herr Sawicki, 49.000 Mandate gab es am Wochenende zu vergeben. Landesweit hat die PiS die meisten Stimmen erhalten. Kann man das sagen? Wurden die Nationalkonservativen zu früh abgeschrieben?
Das ist aus Sicht von einigen Kommentatoren in der Tat so, Herr Noll, wobei man sagen muss, dass hier insgesamt davon die Rede ist oder davon die Rede sein muss, dass es ja auf mehreren Ebenen, in mehreren Sphären eine Wahl gegeben hat mit vielen, ja, mit einem komplexen Ergebnis, wenn man so will. Donald Tusk ist der Meinung, jedenfalls, dass seine Regierung, seine Politik bestätigt worden ist. Er hat wörtlich gesagt, der 15. Oktober, also der Tag des Sieges bei der Parlamentswahl, er habe sich immer April, also jetzt wiederholt. In der Tat gibt es, wenn man den Schnitt der Ergebnisse der Regionalparlamente sich anschaut, ein insgesamt ähnliches Ergebnis wie bei der Parlamentswahl mit PiS als stärkster Kraft mit knapp 34%, der Bürgerkoalition knapp dahinter mit 32% und danach folgen das Bündnis Dritter Weg aus der Regierung, die rechtsextreme Konföderatia und danach die Linke auch aus der Regierung. Wir wissen aber insgesamt noch nicht, wie das insgesamt sich in Mandate in den jeweiligen Regionen umrechnen lassen wird. Wir kennen auch die Ergebnisse der Landkreise und Gemeinden auf den untersten Ebenen noch nicht. Wir wissen gleichzeitig, dass die Bürgerkoalition von Donald Tusk bei den Bürgermeisterwahlen gut abgeschnitten hat in Teilen. Also insgesamt gemischte Resultate, aber mit einer durchaus geringen Wahlbeteiligung von nur 51% und wobei auch viele Jüngere offenbar zu Hause geblieben sind. Und das kann der Regierung wiederum nicht gefallen.
Dann sprechen wir mal über die Folgen. Kann die in den Regionen ja gestärkte PiS der Regierung ja das Leben nun schwerer machen?
Das wird sich auch konkret noch zeigen müssen, vielleicht auch nur bedingt, obwohl PiS eben in den Regionen stärkste Kraft im Durchschnitt ist. Es gibt insgesamt auch eher einen eher negativen Trend für PiS, muss man sagen, auch wenn Jarosław Kaczyński sich da relativ siegesicher gezeigt hat. Es hat sich einerseits gezeigt, dass PiS in den Regionen immer noch gut verankert ist, vor allem in der Fläche, und dass Jarosław Kaczyński immer noch eine Art integrative Figur ist, die da sozusagen den Laden zusammenhält. Aber man muss festhalten, dass PiS in den Regionalparlamenten da an Macht wahrscheinlich verlieren wird. Sie hat 8 Regionalparlamente bislang kontrolliert. Das dürften ihr ab sofort weniger werden. Das wird sich dann am Ende noch umrechnen lassen müssen. Da wird zum Beispiel es auch so sein können, dass die jetzige Regierungskoalition auch da, wo Peace sozusagen stärkste Kraft geworden ist, trotzdem dann gegen Peace eine Mehrheit in den Regionalparlamenten formen wird, also ähnlich wie bei den Parlamentswahlen im Herbst. Man muss dazu sagen, dass die Regionalparlamente durchaus eine Möglichkeit haben, auch sozusagen etwas autark von der nationalen Politik die Geschicke zu gestalten. Da geht es um Einfluss auf die räumliche Entwicklung, auf Haushaltsfragen. Aber alles in allem ist Polen immer noch ein sehr zentralistisch organisiertes Land. Fest steht allerdings auch, da sind sich zumindest viele Experten einig, dass es für die Regierung ein kleiner Dämpfer gewesen sein könnte. Alles in allem auch mit Blick auf das Selbstbild, vor allem, was die Regierung zuletzt von sich gegeben hat. Da hat es sehr viel Streit, vor allem zwischen der Linken und dem Dritten Weg, vor allem beim Thema Abtreibung gegeben. Also, wenn man so will, die Kräfteverhältnisse insgesamt in der Politik haben sich einigermaßen zementiert. Aber es ist sicherlich auch kein Grund zum Feiern für die derzeitige Regierung. Auch ebenso wenig für die vorherige Peace-Regierung, die abgewählt worden ist. Man wird hier sozusagen jetzt, es wird interessant zu sehen sein, welche Rückschlüsse man für die kommenden Strategien, zum Beispiel für die Europawahl, daraus ziehen wird.
Im Parlament in Warschau ändert sich natürlich nichts an den Machtverhältnissen, auch nicht bei der Führung der Hauptstadt durch Rafał Trzaskowski. Wie wichtig ist der Sieg der Bürgerkoalition in Warschau?
Das ist sicherlich ein großes politisches Statement, vor allem auch für Rafał Trzaskowski persönlich. Er hatte bei den Wahlen 2018 bereits im ersten Wahlgang die Wahl für den Stadtpräsidenten, wie das hier genannt wird, den Bürgermeister von Warschau gewonnen. Das hat er jetzt auch wieder geschafft. Es war befürchtet worden, dass er hätte in einen zweiten Wahlgang gehen müssen. Das wäre eine Enttäuschung, ein Dämpfer für ihn gewesen, denn er gilt, das ist ein offenes Geheimnis, als erster Kandidat der Bürgerkoalition für die Präsidentschaftswahlen 2025. 2020 hatte er relativ knapp gegen Amtsinhaber Andrzej Duda verloren. Gleichzeitig muss man sagen, die Peace-Opposition hat sich bei dieser Wahl mehr oder weniger kampflos ergeben, weil sie einen sehr schwachen, farblosen Kandidaten aufgestellt hatten. Sie hatten also offenbar überhaupt nicht damit gerechnet, da eine Chance in Warschau zu haben. Doch Trzaskowski hat beispielsweise auch eine prominente Kandidatin der Linken deutlich distanziert. Und er hatte zuletzt so ein bisschen in den landesweiten Umfragen an Zustimmung verloren, wirkte auch so ein bisschen weniger euphorisch. Und er dürfte sich jetzt, also Rafał Trzaskowski, in seinen Ambitionen für das Jahr 2025 als möglicher kommender Präsident Polens bestätigt sehen.
Einschätzungen waren das von unserem Warschau-Korrespondenten Peter Sawicki. Besten Dank. Weil die Fronten weitgehend festgefahren sind, ist der Krieg in der Ukraine schon lange zu einem Kampf der Ressourcen geworden. Die Menge an Munition und Soldaten ist entscheidend. Doch die langen Schlangen vor den ukrainischen Rekrutierungsbüros gehören der Vergangenheit an. Nach langem Zögern hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche nun ein Gesetz unterschrieben, mit dem das Einberufungsalter von 27 auf 25 Jahre gesenkt wird. Doch die Ukraine setzt nicht nur auf den gesetzlichen Zwang. Im Kampf um ausreichenden Nachwuchs für die Streitkräfte engagieren sich mittlerweile auch zivile Stellen. Die Stadt Lviv im Westen der Ukraine zum Beispiel hat ein Rekrutierungsbüro eingerichtet, in dem sich Interessierte zunächst anonym über den Dienst an der Waffe informieren können und verspricht, den Bewerbern passende Stellen zu vermitteln. Gesine Dornblüt hat sich dort umgesehen.
Ein Bürgeramt im westukrainischen Lviv. In dem hellen Raum ganz am Ende des Flures sitzen Frauen an Computern und telefonieren. Vor ihren Schreibtischen stehen Stühle für Besucher. Es ist Mittagszeit, gerade ist niemand da. Alles wirkt wie eine normale Arbeitsvermittlung. Doch die Frauen tragen einheitliche olivgrüne Kapuzenpullover. Sie sind Personalberaterinnen des neu geschaffenen Rekrutierungszentrums der Stadt. Ein Anrufer erkundigt sich, wie er in die Armee eintreten kann. Halina Piskorska hat Broschüren auf ihrem Tisch ausgebreitet. Sie werben für Einheiten des ukrainischen Militärs, für ein Grenzschutzkommando, für eine Staffel von Drohnenpiloten, für das Azov-Regiment, für eine Kiewer Sturmbrigade zum Beispiel. Einige Leute kommen zu uns, um herauszufinden, wie sie um den Dienst in der Armee herumkommen. Die meisten wollen aber in die Armee. Sie möchten nur so eingesetzt werden, dass es mit ihrem zivilen Beruf, mit ihrer bisherigen Arbeit zu tun hat. Piskorska und ihre Kolleginnen fragen nach Qualifikationen und nach Wünschen. In einem nächsten Schritt klären sie, welche freien Stellen es in welchen Einheiten gibt, die auf den Bewerber passen könnten. Das alles geschieht anonym. Wer sich im städtischen Rekrutierungszentrum nach Möglichkeiten in der Armee erkundigt, muss keine Angst haben, dass seine Daten an das Verteidigungsministerium weitergegeben werden und er dann automatisch eingezogen wird. Nur wenn der Kunde einverstanden ist, stellt Piskorska den direkten Kontakt zur Armee her. Wir wollen zuallererst informieren. Wir sind eine Art Pufferzone zwischen dem Kandidaten und dem Rekrutierungszentrum. Manche Leute haben ja keine Vorstellung davon, was der Dienst in der Armee bedeutet. Seit der Eröffnung des Büros in Lviv Mitte Februar hätten sich 350 Interessenten gemeldet, erzählt sie. Wie viele davon letztendlich in den Krieg ziehen, könne sie noch nicht sagen, denn die Vermittlung dauere bis zu 3 Monaten. Wir hatten heute Morgen einen Kandidaten, der hat gesundheitliche Probleme und fragte, ob es eine Möglichkeit gibt, zu dienen, ohne eine Schutzweste zu tragen, zu rennen, Gräben auszuheben oder zu kämpfen. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er soll zum Arzt gehen und klären, ob er überhaupt tauglich ist. Es gibt keine Stelle in der Armee, in der du nur intellektuell arbeitest. Du musst körperlich fit sein und Stress aushalten. Auch Ivan vermittelt Männer für die Armee, allerdings für eine Eliteeinheit, die 3. Sturmbrigade. Die betreibt seit dem vergangenen Sommer eigene Rekrutierungsstellen in Lviv, Dnipro und Saporizhia. Statt eines Nachnamens nennt Ivan seinen Kampfnamen, Hara. In seinem Büro in der Altstadt von Lviv laufen Werbevideos der Brigade ohne Ton. Wir haben eine große Kampagne in den Medien. Auf unseren Social-Media-Kanälen posten wir Videos direkt von den Kämpfen, fast live. Die Leute sollen sehen, wie sich die Soldaten und die Kommandeure in der Schlacht verhalten und Vertrauen gewinnen. Wer sich bei ihm melde, könne angeben, ob er bereits Verwandte oder Freunde in der Brigade habe, sagt Ivan. Er versuche, sie in deren Nähe einzusetzen. Von 10 Soldaten kämpften im Schnitt nur 3, erläutert er. Aber jeder wird mindestens zum Infanteristen ausgebildet. Wenn du bei der Artillerie bist und dein Geschütz kaputt geht, wirst du zum Infanteristen. Wenn du Fahrer bist und dein Fahrzeug verloren geht, wirst du zum Infanteristen. Alle müssen darauf vorbereitet sein. Ansonsten suchen wir für jeden Soldaten die Verwendung, die am besten zu ihm passt. Seit Juli habe sein Büro 400 bis 500 Kandidaten beraten. Rund 85% seien genommen worden, sagt Ivan. Er war selbst als Freiwilliger an der Front, wurde aber wegen einer Verletzung abgezogen. Er spricht mit den Bewerbern auch über ihre Angst. Wenn einer sagt, er hat keine Angst, stimmt etwas mit ihm nicht. Ivan ist überzeugt, dass, wer sich freiwillig meldet, disziplinierter ist und besser kämpft als jemand, der möglicherweise gegen seinen Willen eingezogen wird.
Wie die Ukraine ausreichend Nachwuchs für die Streitkräfte rekrutieren will, Gesine Dornblüt über Vermittlungsbüros im westukrainischen Lviv. Florenz gilt als rote Festung in Italien und diese Festung will bei den Kommunalwahlen im Juni ausgerechnet ein Deutscher einnehmen. Der Kunsthistoriker Eike Schmidt war 8 Jahre lang Direktor der Uffizien in der Stadt und will nun als unabhängiger Kandidat als Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Ganz ohne politische Struktur ist das natürlich nicht möglich. Schmidt hat sich deshalb nach langem Werben dafür entschieden, auf die Unterstützung durch die Mitte-Rechts-Parteien von Regierungschefin Giorgia Meloni zu setzen. Für die Ministerpräsidentin ist das ein politischer Coup. Zumal die Aussichten des Deutschen, der erst seit wenigen Monaten auch den italienischen Pass hat, auf das Amt sogar gut stehen. Jörg Seiselberg hat mit Schmidt über seine Motive und die Perspektiven für die Stadt gesprochen.
In Florenz kennen Sie ihn schon länger. Mehr als ein Drittel seines Erwachsenenlebens hat Eike Schmidt in der Stadt in der Toskana verbracht.
Die Stadt ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen im Laufe dieser vielen Jahre.
Der heute 56 Jahre alte Kunsthistoriker aus Freiburg im Breisgau hat in Florenz studiert, seine Promotion begonnen und ist 2015 Direktor der Uffizien geworden. In den 8 Jahren im weltweit bekannten Florentiner Museum profilierte sich Schmidt als durchsetzungsstarker Modernisierer. Durch Rekordbesucherzahlen, Rekordeinnahmen und eine neue besucherfreundliche Organisation des Museumsbetriebs. Nun will Schmidt mit seinem Macher-Image aus den Uffizien Bürgermeister der Stadt werden.
Meine Idee ist tatsächlich diejenige, die Probleme als Manager anzugehen. Also nicht etwa jetzt in die Politik reinzugehen. Das ist das, was mich am allerwenigsten an der Sache interessiert, sondern wirklich einen Management-Approach für die Lösung dieser Probleme anzuwenden.
Was Schmidts Kandidatur fürs Florentiner Rathaus politisch brisant macht, der deutsche Kulturmanager, der im vergangenen Jahr auch die italienische Staatsbürgerschaft angenommen hat, wird von den Parteien der rechten Regierung Meloni unterstützt. In einer Stadt, die seit Jahrzehnten eine Hochburg des italienischen Mitte-Links-Lagers ist. Sollte Schmidt die Machtverhältnisse im bislang roten Florenz kippen, wäre dies ein politisches Erdbeben von landesweiter Bedeutung. Eines seiner Hauptwahlkampfthemen, kündigt der gebürtige Deutsche an, werde der Kampf für mehr Sicherheit und Ordnung in der Renaissance-Stadt sein.
Die Stadt leidet unter einer gestiegenen Kriminalität, vor allem der große Stadtpark. Die Kaschinen sind zu einem Zentrum des internationalen Drogenhandels geworden. Es geht wirklich darum, die Sicherheit und die öffentliche Ordnung wieder herzustellen.
Außerdem will Schmidt etwas dagegen tun, dass viele Florentinerinnen und Florentiner sich das Wohnen im historischen Zentrum der Stadt nicht mehr leisten können. Die Chancen, dass Schmidt eine politische Überraschung gelingt, stehen nicht schlecht. Der Deutsch-Italiener ist der bislang bekannteste Kandidat für die Wahlen im Juni. Ihm spielt in die Karten, dass die Konkurrenz heillos zerstritten ist. Aus dem Mitte-Links-Lager treten bislang 4 Kandidatinnen und Kandidaten an. In Kürze soll ein 5. dazukommen. Schmidt sagt über sich selbst und seine politische Ausrichtung:
Ich bin ganz bestimmt ein Mann der Mitte. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich deswegen als parteiloser, unabhängiger Kandidat kandidiere. Und ich bin sehr froh, aber dass ich Unterstützung von Parteien der Mitte, des Mitte-Rechts-Bündnisses, das derzeit auch in Rom an der Regierung ist, gefunden habe.
Dass sich Schmidt mit Unterstützung der Parteien der Meloni-Koalition zum Bürgermeister wählen lassen will, hat viele überrascht. Als Uffiziendirektor kooperierte der Kunsthistoriker eng mit dem damaligen linken Kulturminister Franceschini. Gleichzeitig aber geriet der umtriebige Schmidt in Florenz mehrfach mit dem dortigen linken Bürgermeister Nadella aneinander. Nun will er dessen Nachfolger antreten und seine Entscheidung vor allem als lokale Kandidatur für ein besseres Florenz verstanden wissen. Über seine Unterstützer in der Regierung in Rom sagt Schmidt:
In Deutschland nimmt man die Brüder Italiens, die Partei der Regierungschefin Meloni, häufig als Rechtsaußen wahr. Dem ist allerdings nicht so. Diese Regierung ist sehr deutlich nach rechts, sie ist aber auch sehr weit zur Mitte hin offen und das in den allerletzten Jahren immer mehr.
Im Regierungslager ist man stolz auf den gebürtigen deutschen Schmidt. Kulturminister San Giuliano aus der Meloni-Partei Brüder Italiens sagt: Schmidts Kandidatur stärke den gemeinschaftlichen Geist Europas. Um in Florenz für das Bürgermeisteramt antreten zu können, muss Schmidt seine derzeitige Tätigkeit als Direktor des Museums Capo di Monte in Neapel für die Dauer des Wahlkampfs ruhen lassen.
Unter anderem mit Unterstützung Giorgia Melonis will der Deutsche Eike Schmidt Bürgermeister von Florenz werden. Jörg Seiselberg hat mit ihm über seine Ambitionen gesprochen. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.